Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja vor kurzem Christi Himmelfahrt gefeiert. Da wird gefeiert, dass Jesus nach Ostern der Sieger über den Tod ist und damit der Herr über alles. Und dass er nicht mehr unter uns ist, sondern in Gottes unsichtbare Welt zurückgekehrt ist. Darum Himmelfahrt. Allerdings war es schon früh Tradition gewesen, in den Tagen rund um das Fest, also 39 Tage nach Ostern und 10 Tage vor Pfingsten, in die Natur rauszuziehen. Zum Beispiel sind die Bauern sind gerne um ihre Felder herumgewandert und haben für eine gute Ernte gebetet. Und es hat immer Gottesdienste gegeben, um diese Etappe der Geschichte von Jesus zu feiern. Weihnachten bedeutet, Jesus ist geboren und kommt in die Welt. Karfreitag bedeutet, Jesus stirbt am Kreuz. Ostern bedeutet, Jesus besiegt den Tod und lebt. Himmelfahrt ist der Weihnachten umgekehrt. Jesus geht wieder aus dieser Welt. Er kehrt heim in die Welt von Gott. In katholischen Gegenden Süddeutschland gibt es manchmal ein Loch in der Decke der Kirchen, das sogenannte Heilige Geistloch. Da wird am Himmelfahrtstag eine Statue, die Jesus darstellt, mit im Gottesdienst durch und aufgezogen. Und ab Pfingsten lässt man eine Taube als Symbol vom Heiligen Geist durch das Loch in die Kirche flattern. Die Himmelfahrt ist sozusagen der vorläufige Schlussakkord unter die Jesus-Geschichte. Die Himmelfahrt von Christus ist also nur ein Mosaiksteinchen von der Jesus-Geschichte. Jesus ist an einem römischen Kreuz gestorben. Nach 3 Tagen aber ist er von vielen von seinen Freunden und Wegbegleitern gesehen worden. Höchst lebendig. Zur gleichen Zeit hat man Grabstelle leer gefunden. Offenbar ist das Unglaubliche passiert. Die Freunde und Wegbegleiter sagen es zögernd, zuerst mit Zweifel, dann aber immer mehr sicher, Jesus ist nicht tot, er lebt. Und dann geht die Chronologie weiter. 40 Tage dauert die besondere Zeit. 40 Tage ist für Menschen in Israel der Ausdruck von der vollkommenen, besonderen, heiligen Zeit. 40 Tage lang lässt sich Jesus sehen, redet mit seinen Freunden und gibt seinen Wegbegleitern alles mit, was sie jetzt wissen müssen. 40 Tage lang. Und ich bin mir sicher, sie hätten nichts dagegen gehabt, dass es einfach immer so weitergegangen wäre. Aber nach 40 Tagen nimmt Jesus seine Jungs mit zu einem Ausflug in die Natur. Sie wandern auf einem Berg und noch einmal redet er mit ihnen. Es ist aber schon eine Szene wie auf einem Bahnhof. Es ist Abschied angesagt. Jesus bleibt nicht bei ihnen. Jesus kehrt zurück in eine andere Welt. Er verabschiedet sich und sagt, ich gehe jetzt, ihr bleibt zurück. Bleibt hier in Jerusalem. Die aber bekommt ihr etwas, ihr werdet in einigen Tagen vom Geist von Gott erfüllt werden. Und er macht euch feig und stark. Ihr werdet meine Taten und Worte allen Menschen kundtun. Ihr werdet hier in Jerusalem anfangen und dann gibt es kein Halten mehr. Zuerst geht es raus aufs Land, dann überschreitet ihr Grenzen zu den unbeliebten Menschen in Samaria und dann zu den anderen und Nichtgläubigen auf der ganzen Erde. Jeder auf der ganzen Welt soll hören, dass es ein neues, gutes, starkes Leben gibt für Menschen, die sich mir anschliessen. Das ist die Abschiedsrede, die Jesus ihnen haltet, sozusagen schon auf dem Bahnhofbüro, kurz bevor der Zug abfährt. Und dann kommt das, was dem Viertig seinen Namen gegeben hat. Himmelfahrt bedeutet ja, dass Jesus in Himmel fährt. Andere schreiben, er wird im Himmel erhoben und aufgenommen. Das Resultat ist immer das Gleiche. Zuerst war er da, dann ist er weg. Es muss sehr schnell gegangen sein. Eine Wolke hat das Geschehen selber verhüllt. Am Ende starren die Leute, die dabei waren, ein bisschen dämlich im Himmel. Ich bin mir sicher, mit offenem Mund, bis ihnen gesagt wird, Erde an Jünger, bitte aufwachen. Starret nicht im Himmel, dort werdet ihr Jesus nicht finden. Macht euch vom Acker, der Mannausflug ist fertig. Ab zurück nach Jerusalem. Dort werdet ihr alles Weitere erfahren. Aber was ist eigentlich gemeint, wenn die Bibel vom Himmel redet? Woher wird Jesus aufgenommen? Jedenfalls nicht in blaue Himmel über uns. Nicht durch Sphären durch den Weltraum. Nicht auf irgendeinen Stern beim Raumschiff Enterprise. Das wäre alles noch Welt oder Schöpfung. Wenn die Bibel vom Himmel redet, dann redet sie von der Welt von Gott. Und die ist nicht einfach oben, sie ist einfach anders. Sie ist für unseren Sinn nicht zu erfassen. Es ist die Welt, die sich um uns umbreitet. Es ist die Dimension, in der Gott selber wohnt. Es ist die Helligkeit, das unermessliche, klare und helle Licht, das unsere Augen nicht ertragen könnten. Es ist der unsichtbare Raum, in dem alles, aber auch alles so ist, wie es sein soll. Ein Raum ohne Leiden, Schmerzen, Schuld und Tod. Was dann ausdrückt, ist die Kommandozentrale oder traditionell ausdrückt der Thronsaal, von wo aus Gott regiert. Schon der König Salomo hat fast 1000 Jahre vor Christus gewusst, dass der geschaffene Himmel Gott nicht fassen kann. Wer sich vorstellen kann, dass unsere Welt nicht alles ist, was es gibt, wer also zu denken wagt, dass unsere Sinne nur einen Teil der Wirklichkeit erfassen und dass es noch eine andere Wirklichkeit geben mag, die Wirklichkeit von Gott oder dem Himmel, dann sollte die naive Vorstellung von der Auffahrt im Lift gegen Ufer gerne verabschieden. Aber dann darf man auch nicht sagen, die Ideen der Christen seien so primitiv, dass einem denkenden Mensch unzumutbar seien. Jesus nimmt Abschied. So wie er von Gott ausgegangen ist und in unsere Welt eingetaucht ist, so verlässt er jetzt wieder die Welt und kehrt zurück zu Gott zurück. Das meinen die biblischen Bilder. Aufgefahren gegen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, aufgenommen im Himmel, verherrlicht, über alle Namen erhöht. Jesus ist nicht einfach weg. Er ist vor allem nicht weit weg. Er ist in jener ganz anderen Wirklichkeit von Gott, die für uns unzugänglich ist, aber zur gleichen Zeit ganz nah unser Leben umgreift und umfasst. Das ist die schöne Geschichte der Himmelfahrt von Jesus. Jesus mutet seinen Gläubigen zu, als Erwachsene zu leben, und das hat durchaus eine schmerzhafte Seite. Er geht, sie bleiben. Er ist unsichtbar, sie müssen damit klarkommen. Er zieht sich zurück, sie aber bekommen einen grossen Auftrag. Der christliche Glaube ist also ein anspruchsvoller Glaube, ein Glaube, der Zumutungen beinhaltet. Damit ist aber auch ein Abenteuer für Erwachsene. Ich drehe den Gedanken noch einmal um und möchte sagen, es ist ein Irrtum zu meinen, es mache den Glauben attraktiver, wenn wir ihn so präsentieren, dass er nichts verlangt und möglichst wenig zumutet. Ich glaube, das macht den Glauben nur langweilig und kindlich. Also wer sich mit Glauben befasst, lässt sich auf ein Abenteuer für Erwachsene ein. Jesus mutet seinen Jüngern etwas zu. Er verhätschelt sie nicht andauernd. Sie leben dauernd in der Spannung, an Jesus glauben, an ihm hängen, ohne ihn zu sehen. Aber ist das auch attraktiv? Warum sollte sich ein Erwachsener darauf einlassen? Das ist der zweite Akzent. Jesus redet nicht nur vom Abschied, er redet auch von der Ankunft. Er wird geben, aber der Heilige Geist wird nachher von ihm kommen und der Heilige Geist wird ihnen Kraft schenken. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist es, was Jesus zuspricht, nachdem er zuerst viel zumutet. Geist und Kraft. Das ist jetzt schon ein Ausblick auf den vorerst letzten Akt vom Jesus-Drama auf Pfingsten. Da machen die Mann und Frau um Jesus eine Erfahrung, die sie nie vergessen haben und die ihr ganzes weiteres Leben geformt hat. Die Erfahrung ist so überwältigend, dass sie nur im Bild davon reden können. Es ist wie ein starker Sturm, es ist wie Feuer. Das ist Pfingsten, das ist Begeisterung, das ist geistvolles Leben. Sie müssen immer noch damit leben, dass sich Jesus nicht mehr, zeigt. Aber in ihnen entsteht trotzdem eine starke und ruhige Gewissheit. Er ist nahe, in ihnen wächst Mut. Jetzt können wir tun, was die Welt dringend braucht. In ihnen wächst auch Hingabe. Wir leben jetzt nicht mehr nur für uns und für unsere viel zu kleinen Träume und Ziele. In ihnen wächst Sprache. Sie finden gute Worte, wenn sie von ihrem Glauben reden. In ihnen wächst Stärke. Der Glaube an Gott macht sie gerade nicht schwächlich, unselbstständig und matt, ganz im Gegenteil. Sie kommen klar. Sie haben weiterhin Probleme, aber sie arbeiten daran und es geht langsam bergauf. Christen sind nicht die Leute, die kein Problem haben, aber in Christen lebt eine Kraft, die sie nicht in Ruhe lässt. Wer den Heiligen Geist hat, kann sich zum Beispiel nicht abfinden mit ständigem Streit in der Ehe oder mit Kaufsucht, wo ein dauerndes Problem mit dem überschuldeten Bankkonto verursacht. Der Heilige Geist treibt an. Er ermutigt, er stärkt, er flüstert neue Ideen zu, er hilft, die schwierigen Wege zu gehen, zum Beispiel an der eigenen Ehe zu arbeiten, Versöhnung zu suchen, ein Verhalten zu lernen, das Beziehungen nicht zerstört, sondern aufbaut. Der Heilige Geist macht stark. In pfingstlichen Menschen wächst am Ende auch Zuversicht. Ein guter Gott bestimmt jetzt unseren Kurs. Unser Leben ist auf gutem Kurs. So dramatisch wie damals an Pfingsten ist es nachher nicht mehr passiert, ausser in gewissen Gebieten in Indien, in Afrika und in Amerika in der modernen Zeit. Aber kleine Pfingsten gibt es eben bis heute, wenn Menschen sich im Glauben öffnen. Wer mit Jesus zu tun bekommt, erlebt es. Die Kraft vom Heiligen Geist kommt zu ihm und das verändert das Leben. Und übrigens, das gehört zu den Wundern, was sich mit dem Glauben verbinden. Heute gibt es kaum einen Winkel von der Erde, an dem nicht Menschen sagen, ich gehöre auch zu dem Jesus aus ihrer Bewegung. Und im Zentrum von dieser Bewegung steht immer wieder eins, sie bezeugen Jesus. Das heisst, man erkennt die echte Kirche daran, dass sie nicht aufhören kann, sich für Jesus zu begeistern und von ihm zu erzählen. Und was erwartet derjenige, der glaubt? Und eine Antwort für Erwachsene lautet, sie erwartet, Teil von einer grossen Mission zu werden. Wenn es heisst, ihr werdet meine Zeugen sein, dann geht es um die Mission. Jesus bezeugen heisst, seine Worte und Taten in die Welt herauszutragen. Jesus bezeugen heisst, Menschen, die sich schon aufgeben haben wollen, ermutigen. Jesus bezeugen heisst, Kind, eine lebenswerte Welt zu bauen. Jesus bezeugen heisst, versöhnen statt spalten. Jesus bezeugen heisst, zu dienen statt sich zu bedienen. Jesus bezeugen heisst, das Leben zu geniessen, ohne immer mehr voller Gier müssen zu haben. Jesus bezeugen heisst, andere wahrzunehmen statt kühl an ihrer Not vorbeizuschauen. Jesus bezeugen heisst, ich habe eine unglaubliche Geschichte zu erzählen von einem, der ausgezogen ist, am Tod zu fürchten zu lernen, von einem, der sich selber für uns aufgeopfert hat, der uns zu Söhnen und Töchtern von Gott macht. Und in allem, was Christen dann machen, möchten sie doch nicht auf sich, sondern auf Jesus weisen. Darum redet Jesus von einem Zeugnis. Christi Himmelfahrt ist ein Kapitel im Drama von Jesus, wo erwachsenen Frauen und Männern ein Leben angeboten wird, das anders und neu und gut ist. Amen.